Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, sende dein Licht und strahle dein Wort in unsere Herzen hinein, sodass wir dich in dieser Welt widerspiegeln. Herr, wir bitten dich, lehre du uns Demut, lehre du uns wahre Demut, damit wir ein Abglanz deiner Herrlichkeit in dieser Welt sind und dass unsere Leben auf dich hinweisen. Amen. Ich glaube, die letzte Woche hatte es ja an Schlagzeilen in sich. Donald Trump wird wieder der Präsident der Vereinigten Staaten. Wahrscheinlich haben die meisten von uns sich mit diesem Thema auf die ein oder andere Weise beschäftigt. Und ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, nochmal, ja, ganz bewusst ist mir eine Sache nochmal klar geworden. Ich bin dankbar geworden für unseren Präsidenten, wenn man so will, für unseren König, nämlich für König Jesus. Und mir ist klar geworden, wie Jesus und Donald Trump sich eigentlich radikal voneinander unterscheiden. Wie unterschiedlich sie sind. Und wir haben einen König, der so anders ist als der zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten. Und es gibt eine Eigenschaft, und um die soll es heute gehen. Jens hat das schon angekündigt, in der sich diese beiden radikal voneinander unterscheiden. Donald Trump ist stolz und Jesus Christus ist absolut demütig. Jesus Christus hat gesagt, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Knecht von allen sein. Auch der Menschensohn, das ist Jesus, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus sagt hier, dass eine Eigenschaft besonders groß im Reich Gottes geschrieben wird, nämlich die Eigenschaft der Demut. Und wenn wir das Buch der Sprüche lesen, dann stellen wir fest, das Buch der Sprüche ist eigentlich ein Buch über Tugenden, über Charakterbildung. Und auch hier finden wir ganz viel über diese Tugend der Demut. Wir wissen, dass dieses Buch endet, oder viele von uns wissen das, mit einem Loblied auf eine tugendhafte Frau. Das ist quasi so das große Finale dieses Buches. Und wir sehen, diese Frau wird gepriesen für ihre tugendhaften Eigenschaften. Auch der Rest des Buches spiegelt das wider. Und wir sehen, dass Menschen gepriesen werden, die wahrhaftig sind, die ehrbar sind, die gerecht sind, die rein sind, die liebenswert, wohllautend, tugendhaft und lobenswert sind. Und eine Eigenschaft, eine Tugend, die in diesem Buch besonders hervorgehoben wird, ist die Tugend der Demut. Wir alle kennen wahrscheinlich diesen Satz, Hochmut kommt vor dem Fall. Das kommt aus der Bibel, das kommt aus dem Buch der Sprüche. Da haben wir diesen Satz sogar mehrmals, zum Beispiel auch in dieser Form. Vor dem Sturz ist das Herz eines Menschen hochmütig, aber vor der Ehre schreitet die Demut einher. Oder Hochmut wird einen Menschen erniedrigen, der Demütige dagegen wird Ehre erlangen. Warum ist das so? Es ist nicht wegen Karma, manche sagen das, sie glauben an Karma, aber wir sehen in der Bibel, dass Gott eigentlich dahinter steht. In Sprüche 3, Vers 34 heißt es, ja, mit Spöttern treibt er Spott, das ist Gott, aber Demütigen erweist er Gnade. Gott ist es, der Demütigen Gnade erweist, sie erhöht und die Spötter, die Stolzen eines Tages niederbringen wird. Und dieser Vers zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Wir finden den an verschiedenen Stellen, auch zum Beispiel im Jakobusbrief, wo der zitiert wird, wo es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Das ist eine wunderbare Verheißung und eine wunderbare Ermutigung für uns, dieser Eigenschaft der Demut nachzujagen. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen einige dieser Tugenden aus dem Buch der Sprüche anschauen. Heute wollen wir uns aber als erstes mit der Demut beschäftigen, weil unter anderem Augustinus, ein alter Theologe vor 400 Jahren, im 5. Jahrhundert hat er gelebt, der hat gesagt, die Grundlage aller Tugenden ist die Demut. Also das ist quasi die Basis für alles. Und Demut ist für uns das Eintrittstor zu einem tugendhaften Leben. Ich frage euch mal ganz offen, wer von euch braucht denn noch etwas mehr Demut? Vielleicht gebt ihr mal ein Handzeichen. Okay, eigentlich gehen alle Hände hoch, das ist gut. Wer meint, dass Demut kein Thema für ihn ist, das offenbart eigentlich umso mehr, dass wir noch mehr Demut brauchen, dass wir noch einen Weg vor uns haben. Wir alle befinden uns nämlich auf einem Spektrum, und ich sage das jetzt einfach mal so, wir alle befinden uns irgendwo zwischen Donald Trump und Jesus Christus. Irgendwo dazwischen befinden wir uns, und es wäre mal interessant zu hören, wo ihr euch so einordnet, vielleicht so genau in der Mitte. Aber ich würde so weit gehen zu sagen, dass wir uns alle eigentlich eher Richtung Donald Trump halten müssten, weil Jesus so viel demütiger ist, als wir es sind. Jesus ist unendlich demütig, und wir haben alle noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns, um Jesus nachzueifern und ihm ähnlich zu werden. Also ja, wir alle können noch in Demut wachsen. Für uns alle ist es ein ganz wichtiges Thema. Und das Buch der Sprüche hilft uns dabei, weil es uns zeigt, wie Demut geht. Es ist ein sehr praktisches Buch, und es zeigt ganz deutlich, wie sich ein demütiger Mensch verhält oder wie er sich nicht verhält. Und der Schlüssel für Wachstum in Demut ist, denke ich, Demut ganz praktisch auszuleben, Demut zu praktizieren, Schritte der Demut zu gehen. Deshalb habe ich diese Predigt auch 7 Schritte zur Demut genannt. Wir werden uns diese 7 Schritte heute anschauen. Und vielleicht habt ihr mal diese Weisheit gehört von einem amerikanischen Lebensphilosophen, sage ich mal. Steht nicht in der Bibel, aber der hat gesagt, sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Und in diesem Sinne wollen wir lernen, Taten der Demut zu sehen, um mehr und mehr das zu unserer Gewohnheit werden zu lassen, damit es mehr und mehr zu unserem Charakter wird. Also die Frage heute ist, wie können wir demütig handeln? Welche Schritte können wir in Richtung Demut gehen? Und das Erste ist, danke Gott für seinen Segen. Danke Gott für seinen Segen. In Sprüche 10, Vers 22 lesen wir, der Segen des Herrn ist es, der reich macht. Eigene Mühe fügt dem nichts mehr hinzu. Ich glaube, wenn wir das wirklich glauben würden, wären wir sehr demütig. Der Segen des Herrn ist es, der reich macht. Und wir selber fügen dem eigentlich nichts hinzu. Natürlich gibt es im Buch der Sprüche noch andere Verse und Sprüche, die dieses Bild abrunden. Es gibt Sprüche, die zeigen, ja, es ist schon so, dass Fleiß und Arbeit zu Wohlstand führt und Faulheit und Nachlässigkeit zu Armut führt. Aber dennoch gilt diese grundlegende Wahrheit. Alles, was wir haben, verdanken wir dem Segen Gottes. Das gilt für materielle Dinge, das gilt im geistlichen Sinne. Alles, was wir haben, verdanken wir Gott. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, adressiert Paulus den Stolz und die Überheblichkeit der Korinther mit den Worten, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Überheblichkeit und Stolz können nur da wachsen, wo wir vergessen, dass wir Beschenkte sind. Aber Demut und Bescheidenheit werden in dem Maß zunehmen, indem wir erkennen, dass wir genau das sind. Wir sind unheimlich reich beschenkt von Gott. Alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Und wir lernen das, Beschenkte zu sein, indem wir Gott danken. Indem wir ihn bewusst danken für das, was wir haben. Neulich fand der Bundestag der Freien Evangelischen Gemeinden statt, und da hat unser Präses Henrik Otto eine Andacht gehalten über das Thema Dankbarkeit. Und eine Sache ist mir hängen geblieben, die fand ich echt, das hat er gut auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich darüber gesprochen, wie wir Gott in unserem Alltag danken können. Und dann hat er gesagt, wann waren wir eigentlich das letzte Mal dankbar dafür, dass unsere Kleidung zu eng geworden ist? Danken wir Gott gewöhnlicherweise nicht für. Aber er hat gesagt, wenn unsere Kleidung zu eng geworden ist, dann bedeutet das, dass wir genug zu essen haben. Wann haben wir Gott das letzte Mal gedankt für die Riesenhaufen Wäscheberge, die sich anhäufen? Weil es bedeutet, dass wir Kleidung haben. Wann haben wir Gott gedankt für die Heizkostenabrechnung? Ja, weil es heißt, dass wir dankbar sein können dafür, dass wir es warm haben, dass wir eine Wohnung haben. Und wann haben wir, oder wir können dankbar sein für den hinter uns in der Gemeinde, der vielleicht etwas schief gesungen hat, weil es bedeutet, dass wir hören können. Also es gibt so viele Dinge, wenn wir uns das mal überlegen, wofür wir dankbar sein können. Aber am allermeisten sollen wir dankbar sein für Gottes allergrößtes Geschenk, für Jesus Christus. Um den ging es heute Morgen auch schon. Wir haben über ihn gesungen. Wir haben vor allem diese Lesung gehört. Und im 2. Korintherbrief in den 8. und 9. Kapitel geht es um Geben und Großzügigkeit. Und Paulus endet dieses Kapitel mit den Worten: Gott sei Dank für seine unsagbar reiche Gabe. Gott sei Dank für Gottes unsagbar reiche Gabe. Und gemeint ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das größte Gnadengeschenk Gottes überhaupt, weil wir in ihm die Vergebung der Sünden empfangen haben, weil wir in ihm ewiges Leben empfangen haben, weil wir in ihm die Aufnahme in Gottes Familie empfangen haben. All das wurde uns in Jesus geschenkt. Und wie kann uns das nicht demütig werden lassen, wenn wir uns das wieder neu bewusst machen? Wir hätten eigentlich den Zorn Gottes in der Hölle verdient, aber uns wurde ewiges Leben im Himmel geschenkt. Ich habe vor kurzem einige Worte gelesen, die das auf den Punkt bringen und die mich ins Nachdenken gebracht haben. Da hat jemand geschrieben: Weißt du, wer in der Hölle enden wird? Jeder, der ernsthaft glaubt, er habe den Himmel verdient. Weißt du, wer im Himmel enden wird? Jeder, der ernsthaft glaubt, er habe die Hölle verdient, aber zu Jesus sagt: Sei mir, Sünder, gnädig. Ja, am letzten Tag wird Gott den Stolzen demütigen, aber den Demütigen erhöhen. Und was für den geistlichen Segen gilt, der uns geschenkt ist, das gilt natürlich für einen anderen Segen auch. Wir haben schon über materielle Dinge gesprochen, für die wir Gott danken können. Aber wie kann man sich über einen Menschen stellen mit vielleicht weniger intellektuellen Fähigkeiten, wenn wir erkennen, es sind Gaben, Gaben von Gott, die uns geschenkt sind? Oder wie kannst du auf den Armen herabblicken, der weniger hat als du, wenn du erkannt hast, dass dein Wohlstand eine Gabe Gottes ist? Also lasst uns allezeit Gott danken für alles, was er uns geschenkt hat, und dadurch Demut praktizieren. Als zweites können wir Demut einüben, indem wir über Gottes Wesen, insbesondere über seine Größe, meditieren. Und das Wort meditieren verunsichert vielleicht den einen oder anderen. Es ist nicht gemeint eine mystische, fernöstliche, spirituelle Praxis, in der wir versuchen, uns selbst irgendwie oder unseren Kopf leer zu machen, sondern auch in der Bibel gibt es Meditation, zum Beispiel in Psalm 1. Und es ist ein Nachsinn über etwas. Es ist eigentlich etwas, wo wir unsere Gedanken und unsere Herzen füllen mit biblischen Wahrheiten und uns bewusst auf sie ausrichten und konzentrieren. Und ich weiß, dass uns das, zumindest kann ich da von mir sprechen, besonders schwerfällt in unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Es ist gar nicht so einfach, sich mal konzentriert hinzusetzen und über Gott nachzudenken. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass uns die Benutzung von Smartphones dümmer macht. Ein Aspekt, wie zum Beispiel unsere intellektuellen Fähigkeiten durch die Benutzung von Smartphones abstumpft, ist, dass wir immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen haben. Also wir können uns gar nicht mehr so lange konzentrieren und uns auf eine Sache ausrichten, weil wir das gewohnt sind, dass alles so schnelllebig, alles so auf Knopfdruck ist und man auf diese Weise eigentlich intellektuell nicht wächst, sondern abnimmt. Also versuch das mal. Setz dich mal für einen Zeitraum von 15 Minuten hin und versuch einfach über Gott und seine Größe nachzudenken. Und ich kann dir versprechen, nach weniger als 5 Minuten wird dein Gehirn schreien: Greif zu deinem Smartphone, greif zu deinem Smartphone. Du brauchst wieder diesen Kick. Also es ist nicht leicht, aber wir müssen das wieder neu lernen. Wir müssen lernen, unsere Gedanken wegzunehmen von den menschlichen und vergänglichen Tweets und Posts dieser Welt, auszurichten auf den Ewigen, den Großen, den, der bleibt, der uns überragt in so vieler Hinsicht. Denn die Folge unseres Nachdenkens über Gottes Wesen und seine Größe wird uns selbst wieder uns in einem richtigen Licht sehen lassen. Wenn wir Gottes Größe begreifen, dann führt das dazu, dass wir ihn anbeten, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, dass wir still vor ihm werden und uns vor ihm beugen und erkennen, wie klein wir eigentlich vor ihm sind. Und wir singen das manchmal in diesem Lied: Gott ist gegenwärtig. Und da heißt es: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, ergebt euch wieder. diese Haltung vor Gott einzunehmen. Das bedeutet Demut. Und wir sehen diesen Zusammenhang zwischen Gottesfurcht oder Gotteserkenntnis und Demut in einigen Versen, auch in den Sprüchen. Zum Beispiel heißt es da, der Lohn von Demut und Gottesfurcht, also die beiden Begriffe werden parallel gebraucht, ist Reichtum, Ehre und Leben. Oder die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Hier sehen wir, es gehört immer zusammen. Gottesfurcht und Demut, sie gehören untrennbar zusammen. Du kannst eigentlich nicht das eine ohne das andere haben. Es beginnt immer damit, dass wir uns selber in der richtigen Perspektive vor Gott sehen und ihn richtig erkannt haben und dann uns selbst erkennen. Das heißt, ein richtiges Bild von Gott und dann auch von uns selbst zu haben, führt zu zwei Dingen. Erstens, wir werden bereit sein, uns Gott unterzuordnen. Das heißt, unsere Agenda, unseren Willen, seiner Agenda und seinen Willen unterzuordnen. Und Jens hat das vorhin schon gebetet. Der demütigste Akt der Weltgeschichte wurde mit diesen Worten von Jesus angekündigt. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und Gott ist Gott und er kann tun, was ihm wohlgefällt. Diese Haltung wollen wir lernen einzunehmen. Ich werde Gott nicht meinen Plan für mein Leben aufzwingen, sondern mich demütig unter seinen Plan für mein Leben stellen und mich beugen vor ihm. Das ist wahre Demut. Und dann wird es auch zweitens noch etwas anderes mit uns machen. Diese Anbetung Gottes, diese Erkenntnis Gottes, es wird dazu führen, dass wir uns nicht mehr hoffnungslos selbst überschätzen. In den Sprüchen 27, Vers 1 heißt es, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein neuer Tag bringt. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein neuer Tag bringt. Sei nicht voll von Stolz und Überheblichkeit, was du alles morgen tun wirst und tun kannst, denn nur Gott kann sich des morgigen Tages rühmen. Nur er weiß, was morgen passieren wird und dass er seine Pläne auf jeden Fall ausführen werden kann. Jakobus sagt uns, was wir stattdessen tun sollen. Wir sollen vielmehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Wenn der Herr es will, dann werden wir leben und dann werden wir dieses oder jenes tun. Denn Gott ist allwissend, wir sind es nicht. Gott ist allmächtig, wir sind es nicht. Gott ist allgegenwärtig, wir sind es nicht. Gott ist ewig und wir sind es nicht. Akzeptiere es, ein Geschöpf zu sein, geschaffen zu sein von Gott. Und das bedeutet, im Gegensatz zum Schöpfer begrenzt zu sein. Du kannst nicht alles tun, du kannst nicht überall sein und du kannst es auch nicht allen recht machen. Denkt ihr nicht, dass es eine Form von Stolz ist, sich selber zu viel vorzunehmen? Ich habe manchmal die Neigung dazu. Alena weist mich liebevoll in regelmäßigen Abständen darauf hin, du willst zu viel auf einmal. Und ich vermute, ich bin nicht der Einzige, der sich selber und was er tun kann, überschätzt. Als geschaffene, begrenzte Wesen müssen wir alle lernen, Nein zu sagen zu gewissen Dingen. Wir können nicht alles tun. Wir haben nicht unendliche Ressourcen, unendliche Zeit, unendliche Kraft. Und wir üben Demut ein, indem wir uns selber nicht übernehmen und unsere Grenzen des uns Möglichen respektieren. Und all das beginnt mit dem Nachdenken über die Größe Gottes. Und vielleicht würden wir uns dann nicht nur selbst im rechten Licht sehen, sondern auch, wenn wir über Gott nachdenken und seine Größe, eine Art Befreiung erleben, weil wir erkennen, was für einen Gott wir haben. Ein Gott, der keine Grenzen hat. Ein Gott, dem nichts unmöglich ist, der alles tun kann. Und zwar auch ohne uns. Und das macht uns wirklich frei, dann auch Nein zu sagen und uns ja demütig zu begrenzen mit dem, was wir tun können. Dann das Dritte, wie wir demütig handeln können, ist unsere Sünden zu bekennen. Bekenne deine Sünden, gestehe Fehler ein. In Kapitel 30 im Buch der Sprüche werden ab Vers 11 verschiedene Verhaltensweisen angeprangert und da lesen wir, was ist das für eine Generation, die sich selbst für fehlerfrei hält, doch besudelt ist mit persönlicher Schuld. Andersherum lesen wir in 28,13, wer seine Übertretungen zu verheimlichen sucht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und davon ablässt, wird Vergebung erlangen. Indem wir unsere Sünden bekennen, unsere eigenen Sünden, nicht die Sünden anderer, unsere Sünden, Vor Gott und auch voreinander nehmen wir aktiv eine demütige Haltung ein. Es ist pure Arroganz zu glauben, dass wir fehlerfrei sind, dass wir keine Fehler machen, dass wir sündlos sind. Wisst ihr, was Donald Trump mal gesagt hat in einem Fernsehinterview? Er hat gesagt, ich muss nicht um Vergebung bitten, weil ich nichts falsch gemacht habe. Ich lebe mein Leben so, dass ich nicht um Vergebung bitten muss. Aber in der Gemeinde Jesu kann es anders sein. Wir brauchen keine Fassade aufrechtzuerhalten. Wir müssen unsere Übertretungen nicht verheimlichen. Wir können sagen, ja, ich bin ein Sünder. Ich habe gesündigt, aber Gott sei Dank, Jesus hat mir vergeben. Am Fuß des Kreuzes Jesu ist der einzige sichere Ort, Sünden zu bekennen, weil Jesus dort Vergebung unserer Sünden mit seinem Blut für uns erkauft hat. Und es ist das besondere Vorrecht der Gemeinde Jesu, einem anderen Menschen, der seine Sünde bekennt, der von seiner Sünde ablässt, göttliche Vergebung zuzusprechen. Wir dürfen das tun als Christen. Wir dürfen sagen, ja, Gott vergibt dir deine Sünden, wenn du sie bekennst und davon ablässt. Gott hat dir vergeben. Das dürfen wir als Gemeinde Jesu tun. Also lasst uns unsere Sünden bekennen. Lasst es uns gemeinsam tun, wenn wir zusammenkommen, wie wir das auch vorhin gemacht haben. Lasst es uns voreinander tun, wenn wir im vertraulichen Gespräch miteinander sind. Lasst es uns vor allem in unserer Zeit allein mit Gott tun. Da können wir ihm alles sagen und wir sollten ihm auch alles sagen. Lasst es uns auch versuchen, so konkret wie möglich es ihm zu sagen. Nicht nur, Herr, vergib mir meine Schuld, sondern lasst es ihm uns sagen, wo wir gegen ihn gesündigt haben und es bekennen in dem Bewusstsein, dass er uns vergibt. Unsere Sünde zu bekennen, wird uns demütig machen. Es wird uns auch vor geistlichem Stolz und Überheblichkeit schützen, dass wir nicht auf andere herabblicken. Das ist immer eine Gefahr, dass wir auf andere herabblicken wie die Pharisäer und sagen, ach Gott sei Dank bin ich nicht so wie der oder der. Das ist geistlicher Stolz. Und Jonathan Edwards, einer der bedeutendsten Theologen der Neuzeit, hat überführende Worte gefunden, was das Thema geistlichen Stolz betrifft. Ich lese mal ein längeres Zitat vor. Er hat gesagt, geistlicher Stolz neigt dazu, von den Sünden anderer mit Bitterkeit oder mit Spott, Leichtsinn oder Verachtung zu sprechen. Aber die reine christliche Demut neigt eher dazu, über diese Probleme entweder zu schweigen oder mit Trauer und Mitleid von ihnen zu sprechen. Geistlicher Stolz neigt sehr dazu, andere zu verurteilen. Aber ein demütiger Christ ist bei sich selbst am wachsamsten. Er ist gegenüber nichts in der Welt so misstrauisch wie gegenüber seinem eigenen Herzen. Der stolze Mensch neigt dazu, an anderen Gläubigen zu bemängeln, dass sie schwach in der Gnade sind, und er beobachtet oft, wie kalt und tot sie sind und bemerkt schnell ihre Mängel. Aber der demütige Christ kehrt vor seiner eigenen Haustür und sieht so viel Böses in seinem eigenen Herzen und ist so besorgt darüber, dass er nicht dazu neigt, sich sehr mit anderen Herzen zu beschäftigen. Er neigt dazu, andere besser zu erachten als sich selbst. Sich selbst richtig einzuschätzen, darum geht es auch in zwei weiteren Versen. Dem Toren dünkt sein Weg der richtige zu sein, aber der Weise hört auf Ratschläge. Oder siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält? Da ist für einen Toren mehr Hoffnung vorhanden als für ihn. Die vierte Demutsübung ist, setze dein eigenes Urteilsvermögen nicht absolut. Hüte dich vor Selbstüberschätzung und damit auch vor Selbsttäuschung. Die Verse aus Sprüche 3 sind recht bekannt. Vertraue auf Jahwe mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Halte dich nicht selbst für klug, sondern fürchte Jahwe und meide das Böse. Ich habe im Sommer ein Hörbuch fertig gehört, ein sehr langes Hörbuch mit vielen Stunden schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahneman, der einen Nobelpreis erhalten hat. Und er beschreibt in seinem Buch einen Denkfehler, den wir alle allzu oft machen, zu dem wir alle neigen. Er nennt das What you see is all there is, oder was du siehst, ist alles, was es gibt. Es ist der Fehler, dass wir unsere Urteile nur nach den Informationen fällen, die uns vorhanden sind, die wir haben. Dass wir eine begrenzte Perspektive haben und denken, alles, was ich sehe, ist auch die komplette Wahrheit. Ist quasi, wir setzen unseren Blick mit der Wahrheit gleich. Und für gewöhnlich halten wir dann nicht inne und sagen, okay, das ist jetzt meine Perspektive Und es gibt eine ganze Menge von Dingen, die ich in diesem Moment nicht sehe, die ich nicht verstehe. Und ich sollte jetzt vorsichtig sein, bevor ich ein Urteil fälle, sondern wir sehen etwas und fällen unser Urteil. Wir sehen das im Umgang mit Menschen. Wir betrachten einen Menschen für Millisekunden und haben schon unser Urteil gefällt, haben ihn schon in irgendeine Schublade einsortiert. Und die Sprüche warnen uns davor. Ganz konkret auch gibt es dieses Prinzip, dass wir uns nicht übereilen, Urteile zu fällen über andere Menschen. Zum Beispiel in Sprüche 25, Vers 8. Was du mit deinen Augen gesehen hast, mache nicht voreilig zum Gegenstand einer Anklage. Denn was willst du hinterher anfangen, wenn dein Nächster dich schmählich widerlegt? Oder Sprüche 18, Vers 17. Wer als Erster vor Gericht aussagt, scheint Recht zu haben. Dann aber kommt sein Gegner und zeigt die andere Seite auf. Das heißt, du hast eine ganz bestimmte Perspektive auf etwas, aber mache nicht den Fehler, deine eigene Perspektive absolut zu setzen und mit der Wahrheit gleichzusetzen. Also lasst uns Demut einüben, indem wir lernen, uns selber zu misstrauen, denn wir haben immer eine bestimmte Neigung, etwas zu beurteilen. Demut besteht darin, zum Beispiel in einem Streit innezuhalten und sich die Perspektive des anderen anzuhören und dann auch mit einzubeziehen. Auf andere hören ist auch Gegenstand des fünften Prinzips: Lasse dich zurechtweisen. Das ist, wenn es um Demut geht, eigentlich die höchste oder die häufigste Aufforderung in dem Buch der Sprüche. Ich lese nur mal drei vor, aber wir finden es sogar noch häufiger. Sprüche 15, 31, ein Ohr, das auf heilsame Zurechtweisung hört, weilt gern im Kreise der Weisen. Höre auf guten Rat und nimm Zurechtweisung an, damit du in Zukunft klug wirst. Ein weiser Sohn nimmt die Zurechtweisung des Vaters an, aber ein Spötter hört nicht auf Scheltreden. Konstruktive Kritik annehmen zu können, ist ein Zeichen wahrer Demut. Und wir üben Demut ein, wenn wir uns tatsächlich zurechtweisen lassen, indem wir uns was sagen lassen. Wir finden dieses Prinzip auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 7. Lehrt uns, dass das Gott ein Vater ist, der uns zurechtweist, der uns erzieht, der uns aus Liebe verändern möchte. Und da lesen wir: Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? In den Sprüchen geht es also darum, sich einerseits von Gott zurechtweisen zu lassen, aber auch von anderen Menschen, die ein Werkzeug in Gottes Hand sind, die er gebrauchen möchte, um uns zurechtzuweisen. Lasst uns also, wenn Kritik an uns herangetragen wird, Demut einüben und uns die Kritik da, wo sie berechtigt ist, zu Herzen nehmen. Und eine besondere Demut zeigt sich darin, wenn man sogar die Kritik von Menschen annehmen kann, die einem nicht wohlgesonnen sind. Wenn man sich hinstellen kann und sagen kann: Okay, ich mag diesen Menschen überhaupt nicht und vieles von dem, was er sagt über mich, ist falsch, aber hier hat er einen Punkt und da möchte ich an mir arbeiten. Wer guten Rat und Zurechtweisung annimmt, der wird dadurch wachsen und an Weisheit zunehmen. Der sechste Schritt zur Demut ist: Sei großzügig mit Lob und sparsam mit Selbstlob. Sprüche 27, Vers 2: Ein anderer rühme dich, aber nicht dein eigener Mund, ein Fremder, aber nicht deine eigenen Lippen. Andere zu loben, richtet unseren Blick weg von uns selbst auf andere. Oft sind wir sehr selbstzentriert und wir fragen uns: Okay, wie finden andere mich? Wie finden die meine Performance? Was denken die über mich? Aber bewusst mal darauf zu achten, was andere gut können, und sie zu loben, befreit uns von dieser Selbstzentriertheit und ebnet uns den Weg zur Demut. Und siebtens und letztens: Folge dem Vorbild Jesu Christi. Sprüche 13, Vers 20 sagt: Wer mit den Weisen Umgang hat, wird weise. Das ist einer meiner Lieblingsverse aus dem Buch der Sprüche. Es bedeutet, Weisheit lernen wir durch den Umgang mit Vorbildern. Und das größte Vorbild in Sachen Demut ist natürlich Jesus Christus. Wenn wir mit ihm gehen, wenn wir ihm folgen, dann lernen wir von ihm wahre Demut. Wir haben vorhin diese Lesung aus dem Philipperbrief gehört und dieser Text zeigt uns, wie groß die Demut von Jesus Christus ist. und wie viel wir dieser Demut zu verdanken haben. Wir haben es der Demut Jesu zu verdanken, dass wir ein Teil der Familie Gottes werden konnten, weil Jesus ein Diener wurde, weil er sich so tief zu uns herabgebeugt hat, dass er am Kreuz für Sünder gestorben ist, konnten wir zu Kindern Gottes werden und in ihm Leben haben. Jesus ist nicht gekommen, um sich selber bedienen zu lassen. Er hätte den Thron des Himmels nicht verlassen müssen. Er hatte alles, was er brauchte. Aber er ist gekommen, um uns zu dienen und sein Leben als ein Lösegeld für uns zu geben. Aber zum anderen ruft uns dieser Text aus dem Philipperbrief auch auf, dem Vorbild Jesu zu folgen und in seine Fußstapfen zu treten. Wir sollen dieselbe Gesinnung annehmen, wie Jesus sie uns gezeigt hat. Jesus hat das auch ganz konkret selber gesagt in Johannes 13 bei der Fußwaschung der Jünger. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war damals eine Aufgabe, die ein Knecht, die ein Sklave übernommen hat. Und er als ihr Meister, als ihr Herr, wäscht ihnen die Füße. Und er sagt dann, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit es ihr ebenso macht, wie ich es an euch getan habe. Das heißt, wir folgen dem Vorbild Jesu, wenn wir, so wie er, anderen dienen. Wenn wir sie dadurch höher achten als uns selbst. Ich denke, das ist eigentlich die Essenz der praktischen Jesus-Nachfolge, uns selber zu verleugnen und anderen zu dienen. Wir können diesem Herrn und Meister nicht nachfolgen. Wir können ihn nicht unseren Herrn und Meister nennen, wenn wir nicht bereit sind, einander zu dienen. Wir haben heute Mitgliederversammlung und wir wollen wieder Diakone berufen. Diakone, oder das Wort Diakon, heißt ja Diener. Und ich finde, das passt heute zu dieser Predigt, dass wir genau an diesem Tag auch Diakone berufen möchten. Denn Diakone sind in der Gemeinde sowas wie lebendige Abbilder von Jesus. Sie erinnern uns durch ihre Bereitschaft zum Dienst daran, wie Jesus uns gedient hat. Sie erinnern uns daran, wie er sein Leben für uns niedergelegt hat. Und diesen Weg der Demut, den wollen wir alle gehen. Diesen Dienst der Demut, wir wollen Jesus auf diesem Weg, wir wollen alle ihm folgen. Und wenn wir den Dienst unserer Diakone sehen und uns daran erfreuen, dann sollte das nicht dazu führen, dass wir uns zurücklehnen und sagen, super, jetzt haben wir ja Leute, die alles für uns machen. Das wäre die falsche Einstellung. Sondern wir sollten uns lieber anspornen lassen und sagen, hey, so wie sie das machen, so möchte ich das auch machen. So wie sie uns dienen, möchte ich auch anderen in der Gemeinde dienen und mein Leben in den Dienst Jesu und in den Dienst von anderen Menschen stellen. Und wenn wir den Philipperbrief genau lesen, stellen wir fest, dass Jesu Weg in die Erniedrigung, in die Demut, das war nicht die Endstation, die Erniedrigung, sondern dass Gott, der Vater, ihn als Lohn für seinen Dienst bis zu höchsten Ehren erhöht hat, ihm einen Namen gegeben hat, der über allen Namen ist. Und dasselbe werden auch wir erleben, wenn wir Jesus auf dem Weg der Demut folgen. Die Sprüche machen das auch immer wieder deutlich. Auf Demut folgt Ehre. Sprüche 22, Vers 4 beschreibt, was Jesus erlebt hat und was alle, die ihm folgen, mit ihm erleben werden. Der Lohn der Demut und der Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre und Leben. Lasst uns Gott danken und auch noch einmal beten. Herr, wir danken dir für die Demut deines Sohnes Jesus Christus, der sich erniedrigt hat bis zum Kreuz, der unser Diener geworden ist, damit wir leben können. So wurde dein Todesurteil über unserem Leben, dieses Urteil wurde ans Kreuz genagelt. Wir sind frei von aller Verurteilung, wir sind frei von aller Verdammnis, durch das, was Jesus für uns getan hat. Und wir bitten dich, dass du uns neu unsere Herzen dafür öffnest und dass es uns demütig macht. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, dass wir, wenn wir Jesus erkannt haben als unseren wunderbaren Retter, dass wir ihm folgen als unserem Herrn und Meister, der uns lehrt, demütig zu sein. Bitte hilf uns, in seine Fußstapfen zu treten. Wir wissen, dass wir das nur durch deine Kraft tun können, nur durch Christus in uns. Bitte hilf uns, wahre Demut einzuüben und so auf Jesus Christus mit unserem Leben hinzuweisen. Amen. Ja, wir wollen noch ein Lied zum Abschluss singen. Nur durch Christus in mir. Jesus lebt in uns durch seinen Geist und er befähigt uns, er gibt uns die Kraft, die Dinge zu tun, zu denen er uns ruft. Und wer mag, darf gerne noch einmal aufstehen.